Wir haben ja zwei Kinder zu Hause und das Schöne ist, da hat sich auch ganz, ganz viel geändert beim Elternsein und Kinder großziehen in den letzten Jahren. Denn Kinder werden heutzutage, ich weiß nicht, wer von euch, wo die Kinder vielleicht schon ein bisschen älter sind, das weiß, Kinder werden heutzutage mit App geliefert. Das ist total praktisch. Man kann nämlich so eine App auf dem Handy haben. Anni hat die auch auf dem Handy, wir sind da gut ausgestattet. Da kann man quasi sehen, was mit dem Kind gerade so los ist. Ich habe euch mal einen Screenshot mitgebracht aus dieser App. Müsste man gleich sehen können, denn in dieser App, da kann man sehen, das ist Zoe, das Sprüngediagramm, und man kann sehen, es gibt so quasi so, ja, so Sonne, so bewölkten Himmel und so gewitterartige Wolken. Und man kann dann in der App sehen, wenn man sich fragt, was ist mit dem Kind heute wieder los? Dann macht man die App auf und sieht, ach ja, ist ja eine Gewitterwolke angezeichnet, und kann man sehen, es lernt gerade XY. Total praktisch. Man muss das nicht mehr selber rausfinden, das Handy sagt einem, was mit dem Kind los ist. Ja, und da hat sich bei uns dann so ein Satz eingebürgert bei uns, naja, ist wieder so eine Phase. Und dann, ne, durch so ganz viele Daten, die man über Kinder hat, weiß man, ist in der Woche auch wieder vorbei und dann kommt wieder Sonnenschein. Also kann man sehr gut sehen. Interessanterweise, auch wenn die App dafür nicht gedacht ist, wenn da so eine dunkle Gewitterwolke bei dem Kind ist, überträgt sich das auch häufig auf den Vater, weil der dann schlecht schläft. Also man kann da auch so ein bisschen sehen an dieser App, wie es dem Vater gerade geht, auch wenn es dafür nicht gedacht ist. Gedacht ist es natürlich für was anderes, ne? Das ahnt ihr. Es ist dafür gedacht, um die Eltern zu unterstützen, das Kind zu verstehen. Ja, die Fortschritte, die Entwicklung, um zu sehen, was passiert denn da gerade? Ah, okay, ist ganz durcheinander, weil wir sind gerade in dem Lebensalter, wo im Kopf sich ganz viel ändert, weil bald das Sprechen anfängt. Und so kann man da so ein bisschen mit hineinsteigen. Jede Phase bringt was Neues mit sich. Jede Phase hat irgendeine Neuerung, irgendwas, was vorher nicht da war, was dann dazu kommt, wo Eltern und Kind sich erstmal darauf einstellen müssen. Und damit ist es ja eigentlich gar nicht so weit hergeholt, weil wir denken unser Leben ja auch total oft in Phasen. Ja, es gibt so die großen klassischen, Kind, Jugend, Erwachsen und dann irgendwann noch älter. Es gibt aber auch die Phasen, die wir haben, wenn wir zum Beispiel noch genauer gucken. Ich habe nachgeguckt, ich bin aktuell in der Phase von 36 bis 55. Es hat sich besser angefühlt, als ich noch in der war, wo 20 am Anfang war und ich gegen Ende der Phase war, ja, so bis 35. Aber jetzt bin ich 36 und ich bin jetzt in der Phase, die bis 55 geht. Bin ich nicht alleine. Genau, herzlich willkommen, habe ich gerade gehört. Genau. Und es ist per se ja gar nichts Schlimmes. Ne? Ist ja schön, älter zu werden, finde ich. Aber immer wenn man sich das mit so Phasen anguckt, finde ich, dann geht automatisch so ein Vergleich los. Ja? Dann denke ich, okay, Phase 36 bis 55, was soll man normalerweise von 36 bis 55 in seinem Leben irgendwie auf die Reihe bekommen haben? Ich meine, ich habe jetzt ja noch 20 Jahre Zeit dafür, aber trotzdem stellt sich die Frage, ne, immer wenn wir Dinge so einteilen, was ist jetzt denn gerade für mich dran? So, in dem Alter, in der Phase, in der ich bin. Und interessanterweise gibt es in der Bibel, und da habt ihr eben den Text gehört, einen Brief, den Johannes geschrieben hat. Und Johannes hat ihn geschrieben und er schreibt die Leute nicht einzeln an, nicht, naja, ihr wisst ja, er und sehr oder sie, denkt doch mal dran, sondern er benutzt auch so größere Gruppen. Wie so Phasen benutzt er. Deshalb habe ich das Ganze heute phasenweise genannt, weil wir uns Gedanken darüber machen wollen, welche drei Phasen er da hat, wo wir da gerade sind und was es bedeutet, wenn man in dieser Phase ist. Er schreibt nämlich, habt ihr eben in der Lesung gehört, an die Kinder, an die Erwachsenen und an die, die dann noch ein bisschen älter sind. Also wir finden jetzt mal darüber raus, wo wir stehen. Und wenn du das wissen wolltest, in welcher Phase bin ich denn gerade? Dann ist das vielleicht ganz gut, weil jede Phase hat so eine Besonderheit, so einen besonderen Schwerpunkt. Wir fangen mal vorne an, ne? Bei den Kindern. Die Kinder, ihr müsst den Text nicht lesen können, den habe ich nur hingemacht, weil da so eine Lücke vorher war. Das ist der Lesungstext, den ihr gehört habt. Ihr habt gleich noch größeren Text, keine Angst. Es sind nicht deine Augen, es ist die Folie. Ja. Das Wort, was er da benutzt, um die Leute anzusprechen, meint tatsächlich kleine Kinder und Babys. Ja, also das Kleinste, was es gibt. So bezeichnet er die. Und da ist er auch in guter Gesellschaft. Paulus hat das auch schon mal gemacht. Vielleicht habt ihr den Vers so ein bisschen in Erinnerung. Der sagt das im 1. Korintherbrief. Da sagt er nämlich, ich könnte zu euch reden, könnte ich nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Auch Paulus vergleicht so ein bisschen, sagt, es gibt irgendwie Kinder in Christus und es gibt welche, die älter werden. Das Spannende ist, er meint damit nicht Kinderkinder, also unter einem bestimmten Alter, sondern er meint Leute, die noch ziemlich frisch sind in dieser ganzen Beziehung mit Gott. Das sind die Kinder. Und so meint Johannes das auch. Und diese Kinderzeit, die kann manchmal so ein bisschen aufregend sein. Wie die Kinderzeit, wenn man es vom Alter her betrachtet. Denn da ist ganz viel los, da ist ganz viel Neues dabei. Da lernt man Dinge neu kennen. Ja? Man ist vielleicht noch ein bisschen mehr bei den Dingen unterwegs, wie die vorher waren. Johannes sagt das später mit der Welt. Ja? Er macht so dieses Gegenüber, die Welt und Gott. Und er sagt, ja, nicht zu sehr in der Welt sein. Und die Kinder, die sind vielleicht noch mit etwas mehr als einem Bein in der Welt unterwegs, weil da noch die ganzen Beziehungen sind, weil da das Ganze ist, was einen vorher immer getragen hat, bevor man vielleicht gelernt hat, es gibt da auch sowas, wo Leute sich sonntagmorgens treffen, um zu singen, zu beten und etwas darüber zu hören, was Gott über ihr Leben sagt. Das ist auch gut und da bin ich auch, aber ich habe noch so viel anderes. Und Johannes sagt, naja, da wollen wir den Fokus erstmal so ein bisschen auf die leichte Kost setzen. Nicht die ganzen großen Themen, sondern das große wichtige Thema. Und er sagt, liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen. Er sagt, das ist das Entscheidende, was die Kinder in dem Anfangsstadium des Glaubens, das ist das Entscheidende, was man wissen muss. Ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind, um seines Namens willen, also um Jesu Christi willen. Vergebung liegt nicht am Alter. Vergebung bei Gott liegt auch nicht an einem bestimmten Reifegrad, dass man sich das erarbeitet und lang genug dabei ist, bis Gott dann irgendwann sagt, ja okay, und jetzt kann ich dir vergeben. Es liegt auch nicht an Perfektion. Man muss nicht lang genug durchkommen durch den ganzen Weg, bis Gott dann irgendwann sagt, und jetzt kann ich das, was in deinem Leben, wo du vielleicht auch drüber nachdenkst, Mensch, da habe ich ganz schön Mist gebaut, das hat mir und anderen wehgetan, das hat Gott wehgetan. Aber jetzt bin ich weit genug gekommen und gut genug, dass Gott sagen kann, ich vergebe dir. Sondern das Entscheidende, was schon ganz am Anfang steht, sagt Johannes, Kinder, ich sage euch, euch sind die Sünden vergeben um seines Namens willen. Das Evangelium steht von Anfang an da mittendrin. Das ist das Erste in dieser Phase, was da entscheidend ist. Wenn der Glaube ganz frisch ist, wenn der auf Kinderbeinen steht, dann ist das Wichtigste, was man immer, immer wieder hören muss und soll, deine Sünden sind dir vergeben, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Wenn du diesen Glaubensschritt, wenn du da jetzt gerade angekommen bist, ganz neu, noch gar nicht weißt, was das Ganze rundherum ist, wie das funktioniert und was überhaupt. Das Entscheidende ist, die Sünden werden vergeben. Und wie das so ist, ergibt sich daraus natürlich auch eine Aufgabe, ne? Das Schöne ist, der Zuspruch ist zuerst da und was ergibt sich daraus? Es ergibt sich daraus die Frage, okay, wie geht das weiter? Also weiter zu glauben, den Vater immer besser kennenzulernen, immer mehr über den zu erfahren, der mir anscheinend, ohne dass ich was dazu tue, sagt, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn du zu mir kommst, vergebe ich dir. Das ist es. Das ist die Aufgabe, die in der Kinderphase da steht. Damit Sonnenschein ist und keine Gewitterwolke. Das ist die Aufgabe, die da steht. Schauen wir mal in das Zweite, die Jugendphase. Auch da gibt es was ganz Spezifisches und was Besonderes. Ich habe es hier Jugendphase genannt. Im Text habt ihr vielleicht gesehen, das sind die jungen Männer. Ja? Du bestand die Gemeinde, an die der Johannes schreibt, nicht nur aus Babys, jungen Männern und alten Männern. Das wäre eine sehr komische Zusammensetzung gewesen und man würde sich fragen, wo die Babys herkommen. Von daher ist der Normalfall, dass man damals im Griechischen auch gerne mal ein Wort für bestimmte Gruppen genommen hat. Also wir reden über die Jugendlichen, über die nicht vom Alter her Jugendlichen, sondern vom Glauben her Jugendlichen. Und er sagt, ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Wir sind schon einen Schritt weiter. Ja? Das sind Leute, die haben gehört, die Sünden sind vergeben. Und daraus haben sie sich auf den Weg gemacht. Haben gesagt, okay, wer ist das, der mir die Sünden vergibt? Ich möchte mehr über den kennenlernen, mehr von diesem Gott wissen. Und kommen dann irgendwann an den Punkt, wo es heißt, ihr habt den Bösen überwunden. Und wieder, ne? Das bedeutet nicht, dass die perfekt sind. Ich glaube, das kann ich nicht oft genug sagen. Das bedeutet, es ist hier nicht so ein, du musst bei Stufe 3 ankommen, am besten heute Nachmittag und dann reden wir weiter. Sondern das ist ein Lebensweg. Ja, das ist ein Lebensweg. Und auch die, die den Bösen überwunden haben, die sind nicht perfekt. Die haben nicht Sternchen hinter ihrem Namen und fertig, Christentum abgeschlossen, durchgespielt. Ja? Das ist es nicht. Aber ihr Glaube, der wurde durch die Zeit hin geprüft. Die sind so lange mit Gott unterwegs, dass sie auch Phasen hatten, wo der Glaube sich bewähren musste. Wo eine Phase kam, wo auf einmal eine Nachricht in dein Leben tritt, die diese vielleicht anfangs Verliebtheit, ja, dieses Gefühl von Wahnsinn, das ist also Gott, unglaublich, und der vergibt mir, ohne dass ich was tue, einfach so. Und irgendwann kommt der Moment, wo eine andere Nachricht in dein Leben kommt. Vielleicht eine Krankheit, vielleicht ein Verlust, vielleicht einfach eine Phase, wo das Leben über Monate nicht so aussieht, wo du denkst, so war es nicht gedacht. Aber diese Dinge, Stück für Stück, die zeigen, wo Glaube sich bewährt. Die zeigen, wo Glaube wächst. Und ich glaube, wenn wir fragen würden, haben wir hier ganz viele Leute, die Phasen in ihrem Leben gehabt haben oder haben, wo sie gelernt haben, wie Glaube auch tragen kann in so einer schwierigen Zeit. Wie Glaube stärken kann. Wie auf einmal dieser Satz, deine Sünden sind vergeben, da ist ein Vater im Himmel, der dich kennt und liebt, wieder ein anderes Gewicht bekommt. Weil er eine ganz andere Wichtigkeit bekommt. Weil das ein Satz ist, an dem ich mich auf einmal festhalten muss. Weil vielleicht manch anderes nicht mehr da ist. Der Glaube wurde über die Zeit hin geprüft. Und er sagt noch einen zweiten Satz zu diesen jungen Leuten im Glauben. Er sagt, ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark. Und das Wort Gottes, das bleibt bei euch und ihr habt den Bösen überwunden. Und da zeigt sich so wieder ein bisschen die Aufgabe, finde ich, an dem Part. Wie wird man stark? Durch Training. Und was wird hier nochmal konkret gesagt? Ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch. Das sind Leute, die sind über diesen ersten Schritt in diese zweite Phase und die leben mit Gottes Wort. Die lassen sich davon aufbauen, die lassen sich davon trösten, die geben das weiter. Die werden davon gestärkt. Die haben da eine gewisse Routine, aber positiv gesehen, entwickelt. Die leben mit diesem Gott, mit seinem Wort. Und das stärkt sie. Das hilft ihnen auch in den bösen Zeiten, den Bösen zu überwinden. Also wenn es beim ersten, in der ersten Phase vielleicht eher darum ging, irgendwann in die Breite zu wachsen, erstmal kennenzulernen, was da überhaupt alles los ist, dann geht es jetzt noch stärker darum, in die Tiefe zu wachsen. Immer besser kennenzulernen, wer dieser Gott ist. Immer stärker mit ihm zu leben, auch durch die Phasen hindurch, die wir am besten aus unserem Leben verbannen würden. Die schweren Phasen, die dunklen Täler, durch die er uns begleitet. Und dann kommen wir zur dritten Phase. Die Erwachsenenphase. Und für mich war es ein kleiner Seelenschmeichler, dass die Väter das Bild sind, das die höchste Stufe des Lebens bezeichnet. Schlechter Witz, tut mir leid. Es meint natürlich auch wieder alle, ja? Und das sind Menschen, die haben die ersten beiden Phasen durchlebt. Die sind in die Breite gewachsen, als sie den Glauben kennengelernt haben. Gott kennengelernt, Menschen kennengelernt. Die sind in die Tiefe gewachsen, weil sie durch Phasen gegangen sind, die nicht einfach waren, weil sie einfach eine längere Zeit mit Gott unterwegs sind. Und die werden jetzt nicht umsonst Väter, die werden nicht umsonst Eltern genannt, weil das Leute sind, die geistliche Kinder haben. Weil das Leute sind, die auf ihrem Lebensweg gemerkt haben, dass da andere Leute mit dazukommen. Und denen können sie etwas von Jesus erzählen, denen können sie beistehen, denen können sie in schweren Phasen etwas mitgeben, die können sie aufbauen, die können sie überhaupt erstmal einladen zum Glauben. Da entsteht noch mehr. Das geht über das eigene, über das Persönliche hinaus. Die haben Menschen mit hineingenommen, die haben Menschen mit zu Jesus geführt. Und die haben, so sagt er, den erkannt, der von Anfang an ist. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr habt den erkannt, der von Anfang an ist. Das erinnert uns an den Anfang vom Johannesevangelium, ne? Jesus selbst, das Wort bei Gott. Und ich habe mich gefragt, ob da so eine Absicht hintersteckt. Ob da so eine Absicht hintersteckt, dass es bei den ganz Kleinen, bei den Babys heißt, dass sie den Vater kennenlernen und dass es nachher bei den Alten heißt, dass sie den kennen, der von Anfang an da war, der von Anfang an ist. Und ich glaube, da liegt was drin. Wenn wir lass uns mal in dieses Bild eintauchen. Der Vater, den die Babys kennenlernen, das ist Sicherheit, das ist Geborgensein, das ist Angenommensein, ohne irgendwas dazu zu tun. Das ist einfach getragen und gehalten sein von diesem himmlischen Vater. Das steht am Anfang. Du bist gesehen, du bist angenommen, du hast einen Vater im Himmel. Deine Sünden sind vergeben, ohne dass du jetzt eine Liste mit 25 Punkten erfüllt hast. Und über die Zeit, wenn man mit dem unterwegs ist, lernt man durch die Phasen, durch die Situationen des Lebens hindurch, dass da auch eine Aufgabe drin steckt, diesem Gott nachzufolgen. Dem nachzufolgen, der am Anfang schon ist und gesagt hat, lass alles los, lass alles liegen und folg mir nach. Und das baut auf diese Sicherheit, die Kinder erlebt haben, auf die Sicherheit von dem Vater, folgt das Abenteuer, dem Sohn nachzufolgen, durch das Leben hindurch. Und in der Erkenntnis wachsen, wer er ist. Das sind diese drei Phasen, von denen Johannes spricht. In Sicherheit als Kind gegründet, in der Jugend tiefer gegangen und im Erwachsenenalter dann gesehen, wie eigene Kinder dazukommen, wie man gemeinsam nachfolgt. Das ist jetzt sehr scherenschnittartig, ja, und ganz viel geht ineinander über. Deshalb habe ich mir Gedanken gemacht, wie sieht das denn praktisch für uns aus, jetzt hier, 2000 Jahre später in Kiel, wenn wir hier heute Morgen sitzen. Wie sieht das für uns aus, wenn wir praktisch darüber nachdenken, was das bedeutet? Und ich habe da drei Dinge mitgebracht, ganz kurz, die vielleicht für dich heute Morgen so ein Anstoß sein können, was jetzt denn daraus kommt. Weil erstmal ist ja die spannende Frage, wo siehst du dich gerade? Ja? Denkst du, okay, Kind in Sicherheit, so auf dem Arm, ordentlich eingewickelt, man wird gefüttert, viel mehr muss man nicht machen, klingt eigentlich total gut. Vielleicht bleibe ich auch da. Ja? Wir haben gehört, die Sünden sind dir vergeben. Es würde reichen. Ja? Es würde reichen, aber ich glaube, es ist auch nur der halbe Spaß des Christentums dann. Ja? Die Stärke, das Großartige liegt eben auch im Tiefergehen und Wachsen. Aber wenn du jetzt heute gerade sagst, Mensch, 2 und 3 klingt ja gut, aber ich habe das Gefühl, ich bin bei 1, herzlichen Glückwunsch, das ist super. Gar kein Problem, es ist kein Wettrennen. Ja? Und trotzdem glaube ich, dass diese Familienmetapher kein Zufall ist. Das ist kein Zufall, dass das in so einem Familienkontext alles erzählt wird. Denn eine Familie, die wächst miteinander und auch manchmal aneinander. Ja, ihr hört den feinen Unterschied, miteinander wachsen und aneinander wachsen. Ist bei uns zu Hause auch so. Muss ich heute Morgen nochmal drüber nachdenken. Ist jemand von euch ist ja in christlichen Kreisen so ein bisschen verbreitet, mit dieser Enneagramm-Persönlichkeitstest-Geschichte bewandert? Wer kennt sich da ein ganz bisschen? Okay, dann kann ich es erzählen, dann können wenigstens ein paar Leute drüber schmunzeln. Also, bei uns zu Hause ist es so, Anni ist eine 7 auf diesem Persönlichkeitstest. Die Zahl sagt, was man für eine Person ist, wie man das Leben sieht und wie man damit umgeht. Das ist nicht irgendwie 10 hat gewonnen und so, ne? Sondern es ist einfach so, wie es heißt. Anni ist eine 7, das heißt unterm Strich gesehen, sie kann das Leben sehr gut genießen und freut sich über die Dinge, die passieren. Ich bin eine 1. Das ist ein bisschen das Gegenteil. Ja, das ist ein bisschen das Gegenteil. Ich versuche irgendwie in allem das zu finden, was ich daran eigentlich besser machen müsste. So um kurz zu... So, und jetzt stellt euch diese beiden Leute vor, die zu Hause abends auf dem Sofa sitzen. Die 7, die sagt, ach Mensch, das war so ein schöner Tag. Mensch, toll, jetzt einfach schön entspannen, noch Schokolade essen, Serie gucken, ins Bett gehen. Und daneben sitzt die 1, schreibt gerade noch so irgendwie Notizen auf, was morgen noch ansteht, überlegt, was vorgestern war und was man hätte besser machen müssen und wo eigentlich die 5 Anrufe sind, die ich hätte heute noch machen müssen, die ich jetzt morgen machen muss, weil ich die 5 vom Tag davor heute gemacht habe. So, das beschreibt so. Und das Schöne ist aber, wenn so eine 7 und eine 1 zusammenkommen, dann wachsen die miteinander, ja, aber die wachsen auch aneinander. Ja? Kann ich euch aus persönlicher Erfahrung berichten. Die wachsen auch aneinander. Möglicherweise lernt die 7, für die alles immer Genuss und schön und ist doch wunderbar ist, von der 1, dass man Dinge auch gut planen kann. Und vielleicht lernt die 1, die in allem eine Aufgabe sieht und ein Projekt, vielleicht, dass man Dinge auch einfach mal genießen kann, wenn die da sind. Ja, also man wächst auch aneinander. Und das ist im Kleinen so, aber das ist auch im Großen unter uns so. Ja? Wir haben Leute, die vielleicht ganz frisch dazukommen, die einen ganz anderen Blick haben. Vielleicht bist du so jemand, der gerade in der ersten Phase ist und sieht, boah, hier ist so viel los und gefühlt weiß ja jeder, was er tut, jeder hat seinen Platz und es läuft nach dem Ablauf, den man irgendwie vor, ich weiß nicht, 2000 Jahren mal festgelegt hat und du hast einen ganz anderen, neuen, frischen, kreativen Blick. Und das ist eine totale Stärke, weil du noch gar nicht so weit drin bist. Das heißt, vielleicht bist du im Gespräch mit den anderen und ihr stellt fest, wie so ein Blick von quasi halb außen nochmal Dinge auf den Kopf stellen kann, so wie wir das immer gemacht haben. Und vielleicht bist du jemand, der schon so einen Lebensschatz im Glauben und im Leben über die letzten Jahre angesammelt hat und denkst, Mensch, wohin denn jetzt damit? Ich wette, hier sind Leute, die freuen sich, wenn sie jemanden haben, dem sie Fragen stellen können, mit dem sie sich austauschen können, mit dem sie beten können, mit dem sie gemeinsam ein Stück auf dieser Glaubensreise unterwegs sein können. Deshalb ist dieses Familienbild so stark. Ja? Das sind nicht irgendwie, wenn Johannes schreibt, das sind nicht irgendwie drei verschiedene Gruppen in der Gemeinde und jeder ist für sich, sondern es ist eine Familie, die ist zusammen. Das sind die Ältesten, das sind die Jungen und das sind die ganz Frischen. Und zusammen sind die in einer Gemeinde, weil die zusammen mit Jesus unterwegs sein wollen, weil die zusammen von ihm lernen und voneinander lernen und weil die zusammen das Leben teilen. Also, schau dich um es praktisch zu machen, wo in dieser Familie, die in deiner Familie sind, mit denen du gemeinsam miteinander und aneinander wachsen kannst. Das kann in einem Hauskreis sein, das kann in der Gruppe sein, das kann nach dem Gottesdienst beim Kaffeetrinken sein, indem ihr euch einfach mal am Tisch austauscht und jeder einfach mal sagt, wo er sich gerade einordnet und vielleicht entsteht da schon irgendwas. Das Zweite, um es praktisch zu machen, ist dein Wachstumsschmerz. Und Wachstumsschmerz ist okay. Ja? Wachstumsschmerz ist okay. Das bedeutet nicht, dass das gerade alles irgendwie falsch ist oder zu Ende ist oder ganz komisch unterwegs. Ja? Wie in der Grafik am Anfang, zwischendrin gibt es Gewitterwolken. Und auch mal einen bewölkten Himmel und es kommt auch wieder der Sonnenscheinhimmel. So Gewitterwolken in der App, ich weiß nicht, ob die auch für christlichen Glauben 1:1 gilt, aber in der App ist es so, immer vor einem größeren Sprung ist so eine Gewitterwolke. Da wird es nochmal schwer. Da wird es nochmal anstrengend. Und dann wacht man eines Morgens auf und das Kind kann laufen. Und so ein bisschen merke ich das auch bei uns. Auch in meinem Leben gibt es die Phasen, wo ich das Gefühl habe, jetzt ist es gerade irgendwie doppelt schwer geworden. Ich hatte im Sommer so eine Phase, der eine oder andere von euch hat es vielleicht gemerkt. Ich hatte im Sommer so eine Phase, wo zwei Gewitterwolken gefühlt waren. So. Und zum Herbst hin, also Ende August, da hat sich das auf einmal geklärt. Weil ich mit ganz vielen Leuten hier, also ich habe nie erzählt, guck mal, hier sind so Doppelgewitterwolken, hier in meiner App können wir mal reden, sondern ich habe einfach Gespräche anders geführt. Ich habe einfach mit anderen Leuten nochmal gesprochen. Ich habe einfach nochmal eine andere Offenheit, glaube ich, auch irgendwo an den Tag gelegt. Und gemerkt, das ist gut. Das tut mir gut. Das tut der Gemeinde gut. Und so hat jede von diesen Phasen so die eigene Herausforderung. In die Breite zu gehen hat eine Herausforderung, in die Tiefe zu gehen hat eine Herausforderung, mit den Generationen unterwegs zu sein hat eine Herausforderung. Das sind alles Herausforderungen. Aber gemeinsam sind die viel leichter zu meistern als alleine. Deshalb ist die Frage für dich, wie gehst du weise damit um? Ja, phasenweise, hier taucht der Titel wieder auf. Wie gehst du weise damit um, wenn du feststellst, ich bin gerade an diesem Punkt und der sieht so ein bisschen nach Gewitter aus? Wo sind die Menschen in meinem Netzwerk, in meiner Gemeinde um mich herum, mit denen ich das teilen kann? Wo sind denn Leute, die da so ähnlich sind wie ich gerade? Und wen nehmen wir noch mit dazu, der vielleicht schon einen weiter ist? Nicht im Leben allgemein und bei allem, sondern vielleicht gerade in dem Thema, was mich beschäftigt. Weil die sitzen alle hier. Ja? Wenn du dich mal umschaust, die Chance ist ziemlich hoch, dass hier jemand sitzt, der das, was du gerade fühlst und erlebst, schon mal gefühlt oder erlebt hat. Wir müssen uns nur finden. Wir müssen miteinander reden, müssen das kennenlernen voneinander. Und das ist das Dritte, um es praktisch zu machen. Also wenn du guckst, wo in deiner Familie ist wer, wo bist du gerade und wie kannst du das weise mitnehmen auf deinem Weg, diesen Wachstumsschmerz, dann ist das, was da die ganze Zeit drüber, drunter, rundherum und dazwischen ist, seine Gnade, Gottes Gnade. Ja, ich sage es nochmal, das ist kein Wettrennen. Wenn ich jetzt gerade so über drei Phasen gesprochen habe, das ist kein Wettrennen. Das Evangelium ist von Anfang an da. Der erste Satz, den die Kinder, den die Babys, die Kleinsten hören: Ich habe euch geschrieben, eure Schuld ist euch vergeben um seines Namens willen. Das ist das, was von Anfang an da steht. Und das ist das Entscheidende. Das ist das Wichtige. Wenn wir, und da haben wir auch so eine gewisse Betonung hier bei uns in Apostel, immer mal so ein bisschen, wenn wir darüber reden, mehr im Glauben und tiefer zu gehen und mehr erleben, dann ist es zumindest von mir aus so, dass ich glaube, dass da ein unglaublicher Schatz drin liegt. Dass da ein Schatz drin liegt, Gott mehr, besser, tiefer kennenzulernen und damit mehr zu leben. Weil ich es so erlebt habe. Zum Punkt an dem Sommer war auch, weil ich mich dann in dieser Doppelgewitterphase mehr darauf eingelassen habe, noch mehr geschaut habe, wie kann ich noch mehr bei Gott sein und weg von dem, was mein Leben manchmal schwer macht. Und da ist seine Gnade das Entscheidende. Und deshalb ist es auch kein Zufall, dass Apostelgemeinde ja auch gerne Ort der Gnade heißt. Dass das das ist, was über diesem Haus, über dieser Gemeinde steht. Ein Ort der Gnade. Und ja, das ist Gnade untereinander, miteinander im Umgang. Aber das ist ganz vor allem seine Gnade, Gottes Gnade, die uns zusammenruft, die uns gerecht macht vor ihm und die uns begleitet. Vielleicht ist das ein Gedanke, den du gleich mit zum Abendmahl nimmst, wenn wir Abendmahl feiern. Du kommst an den Tisch von dem, der zu dir schon als kleines Baby sagt, als Babychrist, Babychristin, deine Schuld ist dir vergeben, um seines Namens willen. Du bist eingeladen und du bist geliebt. Und den Rest, den finden wir miteinander unterwegs raus. Amen.